Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Alle denken an sich, machen Yoga-Retreats und Selbstfindung, aber wer denkt an alle? Fragen wir uns im Ab21-Podcast mit Judith Ebert und sprechen darüber, wohin uns Egoismus bringt. Frank Thelen kennt ihr aus der Höhle der Löwen, vielleicht auch von seiner Biografie oder als Investor in Firmen wie Little Lunch, Neufund und Lilium. Dieser Frank Thelen kommt vermeintlich als Egoist rüber. In der Show nimmt er bei den angehenden Gründern kein Blatt vor dem Mund und betont immer wieder, wer will, dass er sein Start-up finanziert, muss 150% geben, immer, und sich den eigenen Regeln unterordnen. So ist er schließlich auch erfolgreich geworden. Wie egoistisch ist Frank Thelen wirklich im Job und privat? Wir haben drüber gesprochen. Ich habe ihn gefragt. Du hast deinen Namen Frank Thelen ja als Marke schützen lassen. Ansatzweise narzisstisch, oder?
Also jetzt weißt du ja, ist ja auch bekannt, ich habe ja nicht Abi mit 1+ gemacht. Was genau definiert dieser Begriff, wenn man den jetzt nochmal wirklich nachlesen würde?
Narzissmus?
Ja.
Ein übertriebenes Ego.
Ein übertriebenes Ego. Mhm. Also ich glaube, ich habe ein Ego. Ist das übertrieben? Ist ja immer relativ. Und warum ich die Marke eingetragen habe, ist nicht, weil ich mich selber so total super finde, sondern weil Leute diese Marke missbraucht haben, tatsächlich.
Das heißt?
Und dann nichts. Ja, die haben halt Sachen unter Frank Thelen vermarktet und getan, zum Beispiel Bitcoins verkauft, also ich verkaufe keine Bitcoins und Abnehmpillen und so weiter.
Mm.
Und du kannst dagegen nur was machen, wenn dir die Marke gehört. Ich habe übrigens nicht nur die Marke Frank Thelen eingetragen, sondern auch Startup DNA, 10x DNA und anderes, damit ich einfach da in Ruhe diese Vermarktung betreiben kann.
Mm-hmm.
Es hängen keine Poster mit nacktem Oberkörper von mir in mein Unternehmen, sondern es hängt überhaupt kein Bild von mir irgendwo und das würde ich auch echt hassen. Von daher sicherlich ein bisschen, aber nicht übertrieben.
Okay, dann machen wir mal weiter mit ein bisschen egoistisch. Wie würdest du das denn dann definieren, zum Beispiel bezogen auf deinen Job?
Also man sucht schon, oder ich suche schon auch teilweise den eigenen Vorteil und ich möchte ja auch für mich ein gesundes, gutes Leben führen. Das Ganze, das ist natürlich eine sehr schwierige ethische Frage, muss dann für mich immer in Balance sein mit entweder erstmal im Kleinen mit den Partnern, also mit den Leuten, die man jetzt zusammenarbeitet oder mit seiner Frau oder mit der Fußballmannschaft, mit der man spielt und dann im Großen mit unserem Planeten und mit allem. Also will ich eigentlich noch diesen tollen Kaffee hier in einem Plastikbecher mir jetzt haben, weil ich, Frank Thelen, gerade echt Koffein brauche oder sage ich, sorry, wenn ich das jetzt nicht aus dem Becher nehmen kann, der mehrfach verwendet wird, dann tue ich mir das gar nicht an.
Mhm. Jetzt ist es aber nun so, dass du eine Firma hast, du ziehst mehrere Start-ups hoch, also du hast ja auch Leute in deinen Firmen, für die du im Grunde auch verantwortlich bist. Ist es nicht so, dass du in deinem Job auch einen gewissen Egoismus an den Tag legen musst, damit deine Firmen auch am Laufen bleiben?
Ja, wobei ich das nicht Egoismus nennen würde, sondern das würde ich sagen, für die Firma. Und da gibt es bei uns schon echt knallharte Regeln und das sagen wir den Gründern auch vorher. Für uns steht das Unternehmen immer vorne. Es sei denn, es geht wirklich um ethische Themen wie Waffen oder Umweltverschmutzung oder so, die noch über dem Erfolg jeder Firma. Aber das Wohl des Startups steht über dem Wohl des Einzelnen.
Fällt dir das denn schwer, zu sagen, Leute, wir haben da ein paar Regeln, an die müssen sich alle halten. Ich halte mich im Übrigen auch dran? Oder sagst du, ja, ich halte mich auch dran? Also wir müssen es alle tun.
Das fällt mir total leicht. Ich bin ein Workaholic, kann man da so negativ sagen. Aber weil ich liebe das halt, was ich mache. Und das ist einfach mein Ding. Ja? Und dann kann ich auch gar nicht schlafen, wenn ich weiß, oh Mann, ey, das ist noch nicht fertig und das funktioniert noch nicht. Und dann werde ich wahnsinnig und deswegen ziehe ich absolut mit durch.
Also ich finde es super, dass du sagst, Startup, erste Stelle, du ziehst das alles durch und das muss alles sein und in einem bestimmten Zeitplan und das geht vor. Aber ist das nicht egoistisch deiner Familie gegenüber?
Meine Frau ist damit sicherlich nicht glücklich, aber auch das habe ich sozusagen, bevor wir geheiratet haben, wussten wir beide, auf was wir uns da einlassen.
Und, das hört sich aber hart an. Sehr romantisch, wirklich sehr, sehr romantisch. Ja,
ja, aber guck mal, wir haben uns kennengelernt bei einer unserer ersten gemeinsamen Abendessen und da hat ein echt wichtiger Kunde angerufen und da war ich eine halbe Stunde weg. Und dann habe ich ihr erklärt, warum das so wichtig war. Und das war dann für sie auch okay. Auf der anderen Seite aber auch, wenn es nicht wirklich, wirklich brennt. Und heutzutage bin ich auch etwas weiser, habe ein paar graue Haare bekommen. Das heißt, es brennt nicht mehr ganz so häufig. Aber wenn es wirklich brennt, dann hat das Startup Vorrang.
Jetzt hast du ja mal gesagt, Unternehmer werden oft als profitgierige Egomanen dargestellt. Meinst du, Deutschland hat ein Imageproblem, beziehungsweise Deutschland hat mit Egoisten ein Problem?
Ja, also wir trauen uns manchmal gar nicht zu, zum Beispiel für unser Land oder für unser Produkt oder für eine klare Meinung einzustehen, weil wir alle Angst vor einem Shitstorm haben und vor klarer Kante. Purer Egoismus, unter dem andere dann leiden, finde ich aber auch nicht gut. Aber manchmal trauen wir uns auch einfach nicht, die ehrliche Meinung zu sagen, weil manchmal ist der Egoismus auch okay. Kommt halt wirklich auf das Setting an.
Frank Thelen, Tech-Unternehmer und Gründer bei Höhle der Löwen. Ja, genau, das ist der mit dem bösen Blick. Er ist aber gar nicht so böse. Er sagt, ohne egoistische Entscheidung geht's halt nicht in einem Unternehmen, aber da geht's ja auch ums Gemeinwohl. Persönlichen Egoismus, der andere verletzt, habt ihr gerade gehört, findet er schon überflüssig. Da versucht er, seinen persönlichen Egoismus auch immer im Zaum zu halten. Stichwort Kaffee im Plastikbecher.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ich im Job weiterkommen will, bin ich dann besser ein Teamplayer und verstehe mich mit allen gut oder fahre ich lieber die Ellenbogen aus und verhalte mich auch mehr egoistisch? Kooperieren oder konkurrieren? Das haben wir jemanden gefragt, der wahnsinnig erfolgreich ist. Franzi Kühne hat die Digitalagentur Torben Lucy und die Gelbe Gefahr gegründet. Außerdem war sie schon extrem jung Aufsichtsrätin eines großen Unternehmens. Ich habe mit ihr gesprochen, sie gefragt, du hast ja ein ganz klares Ranking. Platz 1, dein Kind. Platz 2, deine Firma. Platz 3, du. Platz 4, dein Partner. Das klingt ganz schön egoistisch, vor allem deinem Partner gegenüber.
Naja, also das ist die Prioritätenliste, die ich habe. Beziehungsweise kann ich so oder weiß ich, wo mein Fokus liegen muss. Wenn ich diese klare Reihenfolge folge, weiß ich immer, da muss ich hin und das ist so mein eigentliches Zielbild. Und wenn irgendwas im Ungleichgewicht ist, wie zum Beispiel die Partnerschaft, dann rutscht das natürlich nach oben. Dann braucht es Fokus und dann ist es nicht egoistisch. Aber ich glaube, man kann sich nicht auf alle vier Punkte gleichzeitig konzentrieren und genauso viel Kraft reingeben.
Okay, also es ist rotierend, das beruhigt mich ein bisschen.
Das ist rotierend, auf jeden Fall, klar.
Sehr schön. Jetzt warst du ja mal eine Zeit lang jüngste weibliche Aufsichtsratsvorsitzende. Musstest du das, um das zu schaffen, besonders egoistisch sein, um dich gegen, ich sag's jetzt mal ganz hart, die alten Säcke, die in so einer Firma sitzen, durchzusetzen?
Nein, das musste ich nicht. Also ich wurde gefragt, ob ich einen Aufsichtsrat möchte. Damals, vor 2 Jahren, war ich 34 und ich hatte da nicht das Gefühl, mich durchbeißen zu müssen, sondern sie haben eher drauf gewartet. Also das hatte nichts mit Egoismus zu tun.
Okay.
Oder mit der Art, wie ich sein müsste.
Okay. Könnte ja auch sein, dass du sagst, zu einer erfolgreichen Gründerin gehört, du hast ja ein eigenes Unternehmen, auch einfach dazu, ein bisschen egoistisch zu sein. Wie soll das sonst laufen?
Ich glaube nicht, dass das dazu gehört, weil Egoismus hat ja immer was mit so Ellenbogen zu tun und so auf andere Menschen nicht so viel Wert legen. Und ich glaube, wenn man eine Firma gründet, ist man sehr, sehr schnell an dem Punkt, dass man merkt, man ist auf andere angewiesen und man braucht andere. Und man macht es nicht alleine. Also eine Firma läuft niemals allein.
Das ist witzig, dass du das sagst. Wenn du einen Mann fragst, ob man egoistisch sein muss, um ein Unternehmen zu führen, würde der sofort sagen, na klar. Ich habe ja Verantwortung für Leute. Ich muss ja bestimmte Sachen auch durchsetzen, obwohl die vielleicht der ein oder andere scheiße findet.
Genau, aber ich verbinde mit Egoismus scheiße sein und ich bin ja nicht scheiße. Deswegen, also ich glaube nicht, dass man mit Arschloch sein groß weit kommt, beziehungsweise glücklich weit kommt. Denn darum geht es ja auch, glücklich zu bleiben als Führungsposition und als Chef.
Jetzt gibt es ganz viele Umfragen, die ich gelesen habe, wo es halt auch wirklich darum ging, wie Männer Egoismus betrachten im Job und wie Frauen. Und es kam wirklich bei allen Umfragen raus, dass Männer, wie gesagt, offen zu Egoismus im Job stehen. Denkst du, wir Frauen sollten vielleicht auch dazu stehen an der einen oder anderen Stelle, dass wir sagen, ja, Mann, ich denke auch mal an mich, ist doch auch gut so.
Ja, ich glaube, man muss auf jeden Fall an sich denken. Also wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich meinen Job nicht gut machen, dann geht es meinem Umfeld nicht gut. Also das ist so ein Kreislauf und zentral bin natürlich ich, weil ich bin dafür allein verantwortlich, dass es mir gut geht. Und deswegen ist es eher so ein hat es was zu tun mit Reflexion. Also ich reflektiere mich ständig und wenn ich merke, mir geht es nicht gut, dann muss ich was ändern und dann rutsche ich auf meiner Prio-Liste ganz nach oben. Ich glaube, man nennt das Egoismus, aber Egoismus so als grundsätzlicher Charakterzug ist, damit kann ich mich nicht anfreunden und ich glaube auch nicht, dass Frauen so sein sollten. Ich würde es auf keinen Fall einer Frau raten, egoistisch zu sein und sich gar zu verstellen, um in so eine Männerwelt reinzupassen. Das halte ich für grundsätzlich gefährlich, weil das Wichtigste ist, authentisch zu sein.
Also du meinst schon, Männer sind egoistischer als Frauen, oder? Habe ich richtig verstanden?
Nee, ich glaube, das ist eine Typensache. Also ich kenne auch egoistische Frauen und das gibt es genauso. Also ich glaube, das ist wirklich eine Typensache und ich denke auch, man kann sich bewusst dafür oder dagegen entscheiden.
Denkst du, Egoismus ist in der Digitalwirtschaft ein verbreitetes Phänomen? Hast du da oft mit Leuten zu tun, die sich egoistisch verhalten?
Speziell jetzt auf die Digitalwirtschaft.
Oder generell, sagen wir mal, in einer Führungsposition oder in einem großen Unternehmen oder so, oder auch in einem kleinen Unternehmen?
Das sind alles starke Persönlichkeiten und ich glaube, man verbindet manchmal Egoismus damit und legt es falsch aus, weil so eine gesunde Reflexion haben und Selbstbewusstsein hat nichts mit Egoismus zu tun. Und ich glaube, das verwechseln viele.
Also du bist meinst, wenn ich jetzt nach deiner Definition frage, Egoismus ist eher Ellenbogen rausholen und über die anderen hinweggehen.
Ja, absolut, absolut. Und so ich-bezogen sein, nur die Vorteile für einen selber sehen. Und ich verbinde mit Egoismus nur Negativität.
Franzi Kühne war mal jüngste weibliche Aufsichtsratsvorsitzende. Sie hat inzwischen eine eigene Firma und sagt, klar muss man sich um sich selbst kümmern, auf jeden Fall. Aber das hat ja nichts mit Egoismus zu tun. Ihr habt es gehört, Egoismus heißt, dass man seine eigenen Bedürfnisse über die der anderen stellt, um das zu kriegen, was man will. Und das ist einfach nur bescheiden. Ne? Und hat im Job nichts zu suchen.
Deutschlandfunk Nova.
Meditation. Zu sich selbst finden, noch eine Runde Yoga und für sich allein einen Urlaub gönnen. Selbstsorge, Self-Care ist nicht unwichtig, wird aber hier und da doch ein bisschen übertrieben und man sollte doch mal über die Gemeinschaft nachdenken, findet Vanessa Wu und hat dazu einen Artikel bei Zeit Online geschrieben. Der hat uns hier bei Ab 21 schwer beeindruckt und deswegen haben wir Vanessa eingeladen, mit uns über Egoismus zu reden, über ich. Sie war hier bei uns im Studio, bei mir im Studio und ich habe sie gefragt, was hast du denn gegen Self-Care und Yoga?
Ich habe gar nichts gegen beides, aber ich habe das Gefühl, es bringt einen nicht wirklich weiter. Persönlich ja, weil man daraus Kraft schöpfen kann, aber gesellschaftlich habe ich das Gefühl, bleibt man mit beiden sehr viel stecken. Weil wenn das Problem eigentlich ein systemisches ist oder ein politisches, dann kann man noch so oft zur Maniküre gehen oder sich irgendwie ein schönes Bad nehmen, aber eigentlich muss man sich anders aus zum Beispiel dem Patriarchat oder vom Kapitalismus befreien.
Und das geht durch mehr Fürsorge für die Gesellschaft oder wie?
Das ist zumindest eine der neueren Ideen, die ich super spannend finde, dass man sagt, ich schaue jetzt nicht nur auf mich, sondern ich gucke vor allem auch auf mein unmittelbares Umfeld und so bauen wir gemeinsame Resilienz auf, also eine gewisse Widerstandskraft und helfen uns gegenseitig und so sind wir insgesamt stärker und auch politischer und handlungsfähiger, als wenn man nur auf sich selber guckt.
Warum sind wir denn deiner Meinung nach da gelandet, wo wir jetzt sind, also offensichtlich in einer relativ egoistischen Gesellschaft?
Es ist gar nicht mal so egoistisch, weil die Idee von Self-Care kommt eigentlich aus dem schwarzen Feminismus. Das war der Gedanke, dass man einem System, das einen unterdrückt, irgendwie so maximales Wohlbefinden entgegenstellt. Also man hat Self-Care als Akt politischen Widerstands gesehen. Audre Lorde hat das aufgeschrieben. So. Und ich glaube, das hat auch für viele Menschen genau so funktioniert, aber es war eben einfach nur eine temporäre Lösung. Und deswegen finde ich es auch schön, diese Lösung weiterzuentwickeln. Also ich stelle es gar nicht mal so gegenüber, ist das auch nicht falsch. Ich glaube, dass man sehr viel Kraft aus Selfcare schöpfen kann, aber keine Schlagkraft.
Aber woraus kann man denn Schlagkraft entwickeln?
Aus gemeinsamer Organisation, aus Austausch, darauf, dass es allen Mitgliedern einer Gemeinschaft gut geht und aus Masse schlichtweg. Also, dass man über das eigene hinausgeht. Weil manchmal kann man Probleme ja erst identifizieren, wenn man sich eben nicht mehr ganz alleine damit beschäftigt. Wenn man nicht mehr nur auf sein eigenes Wohlbefinden schaut, sondern irgendwie auch mal nach rechts und links guckt. Und manchmal werden Probleme dadurch auch ein bisschen komplexer und realitätsnäher, sage ich mal. Also, wenn man zum Beispiel ganz viel auf Rassismus guckt, dann fällt einem vielleicht irgendwie nicht auf, wenn man nur auf sich selber schaut, dass bestimmte Frauen auf eine andere Art und Weise von Rassismus zum Beispiel leiden. Oder umgekehrt, wenn man nur auf Feminismus guckt, dann, wenn man nicht auch nach rechts und links schaut, dann sieht man nicht, aha, Frauen, die schwarz sind zum Beispiel, die eine chronische Krankheit haben oder die dick sind, haben irgendwie nochmal mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Und Feminismus reicht dann vielleicht nicht. Also der Blick nach rechts und links macht uns insgesamt wacher und inklusiver und irgendwie auch realistischer gegenüber vielen Problemen und Lösungen.
Jetzt kommen bei deinen Eltern aus Vietnam. Läuft das da anders?
Ja. Grundsätzlich sieht man, wenn man in andere Gesellschaften guckt, in außereuropäische Gesellschaften, dass Konzepte von kollektivem Handeln viel mehr noch integriert sind. Also ich kenne das, dass die Familie das Allerwichtigste ist. Man kann das auch kritisch sehen natürlich. Also die Familie ist deswegen so wichtig, weil es keinen Sozialstaat gibt, der sie auffängt. Also im Zweifel muss man dann auf die Verwandten gucken. Aber ich sehe grundsätzlich viel in der Idee des Aufeinanderaufpassens und eben nicht alleine kämpfens.
Hast du echt den Eindruck, dass die meisten hier für sich alleine kämpfen? Also ich persönlich zum Beispiel bin totaler Familienmensch.
Nee, ich würde das nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass wenn man sich aber die ganze Ratgeber- und Glücksliteratur anguckt, wie führt man denn ein gutes Leben und wie könnte es immer besser sein, dass ganz viel ganz individuell gedacht wird. Dabei ist das auch hier in Deutschland gar nicht so selbstverständlich, das so zu betrachten. Wenn wir uns angucken, gerade auf dem Land gibt es zum Beispiel ein ganz starkes Vereinswesen. Viele Menschen gucken eben viel auf die Familie, aber es ist nicht ein Wert, der, sage ich mal, in dem, wo wir alles, was mit Hashtag GoodLife sehen, viel weitergetragen wird oder in diesen massenhaften Bücherregalen, Podcasts und TED-Talks, die einem ein besseres Leben versprechen.
Wo findet man denn so einen gesunden Mittelweg zwischen politischer Vorgabe zum Gemeinwohl und wo ja dann auch viel an Individualität, die du ja gerade beschrieben hast, verloren geht und da, wo wir jetzt sind, hast du da eine Idee?
Ich finde es sinnvoll, ressourcenorientiert zu arbeiten. Also, dass man in sich horcht und überlegt, wie viel kann ich gerade geben? Und wenn ich gerade etwas geben kann, wenn ich gerade Energie habe, dann könnte ich schauen, stecke ich das jetzt wirklich alles so in mich? Arbeite ich nur in mir selber oder stecke ich das zum Beispiel in eine Gemeinschaft? Da kommt man, glaube ich, aus der Falle raus, dass man sagt, man muss sich auf jeden Fall für eine Gemeinschaft verausgaben und es wird dann irgendwann mehr zum Zwang als zum persönlichen Willen. Und auch, dass man versucht, das vielleicht positiver aufzuladen. Also, ich kriege, wenn ich diese Themen anspreche, bekomme ich ganz oft das Feedback, ja, aber es ist doch gerade die große Errungenschaft, dass wir irgendwie nicht mehr die ganze Zeit auf andere schauen müssen, sondern eben auch auf uns selbst. Ja, das stimmt. Aber manchmal sind unsere Bedürfnisse weitgehend befriedigt und dann kann man eben gucken, wie kann man das noch weitergeben und mehr daraus machen.
Fridays for Future, ist das für dich so ein Ding, wo du sagst, das geht in die richtige Richtung? Da wird ans Gemeinwohl gedacht?
Absolut. Diese Bewegung geht endlich mal davon weg, dass man Ökologie nur als ganz individuelles Konsumthema sieht. Es ist nichts falsch daran, sich vegetarisch zu ernähren und Plastik zu vermeiden. Das ist auch ein Bestandteil. Aber die eigentlichen Probleme sind ja viel größere. Wir brauchen eine Energiewende. Wir müssen von der Kohlekraft irgendwie weg und andere Energieformen aufbauen. Wir müssen auf gesetzlicher Ebene gucken, wie wir diesen ganzen Plastikmüll zum Beispiel in den Griff kriegen und die ganzen CO2-Ausstöße und so weiter und so fort. Und genau das macht Fridays for Future. Die bewegen sich zusammen, versuchen nicht mehr im Alltag das Klima zu retten, sondern in einer Gemeinschaft, auf der Straße. Und sie wachsen ja und sie wachsen auch an Ideen und an Kreativität. Und das finde ich toll.
Gibt es noch andere Beispiele für dich, wo du sagst, auch eigentlich finde ich, es klappt mit dem Gemeinwohl und auf das Gemeinwohl schauen, das Unterstützen in unserer Gesellschaft doch an der und der Stelle eigentlich ganz gut?
Es funktioniert vieles ganz gut. Also was ich jetzt gerade sehe, ist eine Politisierung der feministischen Blase und auch Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, einen sichtbaren, organisieren sich immer mehr. Also ich bin relativ gut in der asiatisch-deutschen Szene, sage ich mal, vernetzt und da entstehen jetzt immer mehr Vereine, immer mehr Veranstaltungen, immer mehr Initiativen und ich habe das Gefühl, dass gerade eine junge Generation mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ihre Identität nach außen kehrt, sich gemeinsam verbindet und irgendwie für sich im Grunde einsteht. Das ist gerade super, super aufregend, was da passiert.
Also ist es ein Gerücht, dass diese Generation völlig unpolitisch ist? Du beobachtest gerade das genaue Gegenteil.
Ich beobachte, dass es gerade total aufbricht und beobachte das mit Freude.
Vanessa Wu, Journalistin bei Zeit Online, sagt, weniger um sich selbst kümmern, mehr um die Gesellschaft, das bringt's.
Deutschlandfunk Nova.
Findet ihr? dass sich die meisten Leute in Wirklichkeit gar nicht darum kümmern, was mit ihren Mitmenschen geschieht? Diese Frage hat das Statistikportal Statista vor 2 Jahren in einer repräsentativen Umfrage gut 1000 Menschen gefragt. Die Antwort: 82% haben Ja gesagt. Das sieht so aus, als wären wir alle ganz schön egoistisch. Aber wie können wir vielleicht schon erkennen, ob unser Gegenüber egoistisch ist, bevor wir uns unterhalten haben? So einfach anhand der Körpersprache. Oder geht das vielleicht gar nicht? Darüber habe ich mit dem Körpersprache-Experten Stefan Werra gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ich habe ja gerade diese Umfrage benannt, in der 82% der Befragten gesagt haben, die Menschen denken in erster Linie an sich. Ist das auch dein Eindruck?
Ja, das ist nicht nur der Eindruck, sondern es ist ein evolutionäres Erfolgsgeheimnis, dass wir zuerst an uns und im Weiteren an unser Genmaterial denken.
Okay, jetzt habe ich aber gerade von deiner Frau gehört, du bist nicht egoistisch. Da ist bei dir aber genetisch was schiefgelaufen, oder?
Wenn ich es nicht wäre, das ist eine gute Formulierung, wenn ich es nicht wäre, wäre was schiefgelaufen. Ihr könnt es ja ganz bildhaft erklären. Stellen wir uns vor, wir haben damals im Neandertal vor 30.000 Jahren in einem Dorf gelebt und haben einen Mammut erlegt und jetzt ist das wunderbare, energiereiche Fleisch liegt da und ich würde denken, na, zuerst soll er mal alle anderen aus dem Dorf essen, dann hätte ich nicht überlebt, aber, und jetzt geht's weiter, damit hätte sich meine Eigenschaft des Nicht-Egoistisch sein, also das altruistisch sein, das hätte sich nicht erfolgreich fortgepflanzt, weil ich ganz einfach nicht überlebt hätte. Und damit muss man sagen, egoistisch hat zwar einen schlechten Beigeschmack, aber insgesamt ist es eine Eigenschaft, die unheimlich wichtig ist.
Ja, aber es gibt ja auch einen Unterschied zwischen egoistisch und narzisstisch. Ich glaube, da verwechseln viele Leute auch Dinge, oder?
Ich bin überhaupt ein Verfechter davon, dass wir mit diesen Begriffen wie Egoismus, Narzissmus oder Psychopathie, dass wir mit den Begriffen nicht so achtlos umgehen. Es ist nämlich tatsächlich so, das sind Krankheitsbilder und wenn man so einfach schnell jemanden als Psychopathen oder als Narzissten markiert, dann hat man, glaube ich, die Sache nicht verstanden. Ich glaube nämlich, die meisten Menschen markieren Menschen mit solchen abfälligen Begriffen und sie meinen es abfällig, einfach alle Menschen, die ihnen nicht in den Kram passen. Und das geht, glaube ich, gegen ein soziales Zusammenleben.
Jetzt bist du ja Spezialist für Körpersprache und du sagst, du kannst erkennen an der Körpersprache eines Menschen, ob er egoistisch ist oder nicht. Wie funktioniert das denn bitte?
Also grundsätzlich kann das niemand, ja. Ich kann auch nicht erkennen, ob jemand egoistisch ist oder nicht. Und zwar ganz einfach erklärt, unsere Sprache ist sehr konkret. Das Wort egoistisch hat keine genuine Körpersprache. Mhm. Also es gibt nicht die Gestik oder die Mimik oder das Augenbrauenheben, das nur Egoisten machen würden.
Aber was machen dann Egoisten für eine Körpersprache?
Was Egoisten machen ist, sie sind voll aufs Ziel fokussiert. Wir nehmen ein Beispiel, jemand will ganz schnell ans Ziel kommen. Mhm. Dann hat er seine Augen, seine Sinnesorgane, sein Gesicht, seinen Rumpf voll auf das Ziel ausgerichtet und nimmt keinerlei Rücksicht. Das heißt, er nimmt keine Daten und Informationen aller anderen Menschen, die auch zum Ziel hinwollen, nimmt er nicht mehr wahr. Ein ganz konkretes Beispiel. Wenn man vorm Chef erfolgreich wirken will, dann ist eine egoistische Körpersprache manchmal gut. Und zwar kein Diskutieren mehr mit anderen Leuten, sondern den Blick ganz aufs Ziel. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Aufgabe schriftlich zu verfassen. Dann geh nur mehr her, schau nur mehr auf die Pinnwand, schau nur mehr auf die Tafel und auf deine Unterlagen und schließ alle Informationen links und rechts aus. Wer nämlich in solchen Situationen sofort reagiert, wenn die Türe aufgeht, wenn ein Handy irgendwo bimmelt, wenn irgendjemand den Raum verlässt, der zeigt dem Chef damit, dass er nicht voll fokussiert ist. Also auch in solchen Situationen alles auszuschalten, nur die gegebene Aufgabe im Fokus zu haben, wirkt wohl egoistisch, aber eben auch wahnsinnig zielstrebig.
Aber ist das denn per se egoistisch, wenn ich ans Ziel kommen will? Das ist doch eigentlich zielgerichtet.
Das ist genau die richtige Frage. Wir müssen eben vorsichtig sein. Wir sind das doch alle. Wenn wir am 24. Dezember nicht arbeiten wollen, dann tust du gut daran, schnell das vor
meinen Dienstplan einzureichen.
Ja, richtig, genau.
Ja, bin ich bescheuert, das nicht zu tun.
Aber ich muss insgesamt was sagen, dass wir nicht alle glauben, egoistisch wäre nur gut oder nur schlecht. Es gibt Egoisten, die sind so aufs Ziel ausgerichtet, dass sie einen Sog entwickeln. Dass nämlich jeder rund um ihnen merkt, ui, der weiß, wo es lang geht, der weiß den schnellsten Weg zum Ziel. Damit akzeptieren wir sogar, dass dieser Mensch uns eigentlich links liegen lässt. Aber wir wissen genau, wenn wir dem im Windschatten nachfolgen, kommen wir am sichersten und am schnellsten ans Ziel. Das ist der Grund, warum manche manche Egoisten in der Gesellschaft akzeptiert sind.
Das heißt für mich jetzt im Umkehrschluss, ich mache es jetzt ganz platt, ne? Alle Leute in Führungspositionen sind Egoisten.
Nein, das kann man so nicht sagen. Das war eine gut gestellte Frage. Sie müssen aber egoistische Aktionen setzen, um an der Macht zu bleiben, beziehungsweise dort oben hinzukommen. Wenn es wirklich ums Ziel geht, dann muss man die Scheuklappen ein wenig anbringen und wirklich nur mehr aufs Ziel hinlaufen. Und einfach so zu sehr sich, wenn es wirklich um den Sieg geht, zu sehr zu interessieren, was machen alle anderen. Und vielleicht noch geht's allen anderen eh gut, ist das ein schöner Zug. Aber gewinnen wird man damit nicht. Und danach dem anderen, der eben gewonnen hat, zu sagen, er wäre nur egoistisch gewesen, stimmt nicht, weil der Sinn des Wettkampfes war ja zu gewinnen. Ich halte eher jene Menschen für gefährlich, die immer sagen, ich tue nichts für mich, ich tue nur alles für alle anderen.
Ja, ja, das ist immer diese berühmte Opferrolle, in der man dann gerne drin ist. Und dann kann man auch alles auf die anderen schieben, muss auch ganz wenig Verantwortung für sich und sein Handeln übernehmen. Ist natürlich auch bequem, ne, wenn man es so macht.
Ist auch bequem, genau, und ist manchmal auch eine Ausrede, dass man sich vielleicht nicht genug angestrengt hat.
Aber dann, jetzt müssen wir es vielleicht dann doch nochmal, wo wir so schön dabei sind, ein bisschen auseinander dividieren. Es gibt offensichtlich positiven und negativen Egoismus. Was würdest du denn sagen, was sind so einfach so 2, 3 Stichworte zu positiv und was ist negativ? Und wo wird es dann vor allen Dingen zu viel und geht dann in eine Richtung, in die es nicht mehr gehen sollte?
Das kann man eindeutig definieren, und zwar Egoismus geht dann zu weit, wenn er dem anderen keinen Nutzen mehr bringt. Und das ist wieder mal der Vorteil der Evolution. All along sortieren sich solche Menschen selber aus.
Aha, wie?
Naja, weil die Gesellschaft sie natürlich, mit denen werden keine Geschäfte mehr gemacht. Der Egoismus wird nur so lange akzeptiert, solange ich auch oder die Gesamtheit auch einen Nutzen davon hat.
Jetzt ist es ja so, dass wir das gerne mal machen, so Pauschalaussagen. Und da wird ja ganz häufig gesagt, unsere junge Generation, die jetzt in den 90ern geboren sind, die sind viel zu selbstreflexiv unterwegs. Die machen Yogastunden, lassen sich coachen und kümmern sich nur um sich selbst und knipsen die ganze Zeit Selfies. Auf der anderen Seite haben wir aber ja auch Fridays for Future. Werden wir tatsächlich alle egoistischer, was ja gerne mal pauschal gesagt wird? Oder hast du das Gefühl, das entwickelt sich gerade tatsächlich in eine andere Richtung?
Ich finde es wahnsinnig gut. Ich weiß natürlich, dass das auch von jungen Menschen missbraucht wird, dass da jetzt nicht jeder zur Demo geht, sondern manche sich Freizeit nehmen. Aber grundsätzlich halte ich das für wichtig, dass die Wahlbeteiligung nach oben geht, dass junge Menschen wieder mitdenken. Und es ist natürlich nicht nachweisbar, dass die neue Generation egoistischer werden würde als die Generation davor. Außerdem muss man auch sagen, wenn man glaubt, die Menschen würden nur mehr Selfies knipsen, der ist wahrscheinlich auf den falschen Instagram-Kanälen unterwegs. Es gibt unglaublich viele Kanäle, wo kein einziger Selfie vorkommt und aus einem Selfie schon ein Psychogramm von jemandem, nämlich Egoismus oder Narzissmus, begründen zu wollen, ist natürlich völlig aus der Luft gegriffen. Also ich halte sehr, sehr viel von der jungen Generation. Sie muss nur aufpassen, die junge Generation, dass sie nicht beginnt, die ganze Welt zu schulmeistern. Ich glaube, ja, es ist gut, den Leuten den Spiegel vor Augen zu halten, aber genauso mal zu wissen, ich muss selber bei mir anfangen. Denn wenn ich auf die Straße demonstrieren gehe, aber die Abiturreise wieder in die Türkei runter mache, dann bin ich eigentlich auch nicht besser als die ältere Generation. Also das gilt aber auch für die ältere Generation.
Körpersprache-Experte Stefan Werra sagt, egoistisches Verhalten ist zielgerichtetes Verhalten. Also so definiert er das. Und daran ist per se nichts Schlechtes. Das mit seiner Körpersprache zu unterstreichen, haben Egoisten wohl echt gut drauf, sagt er. Das ist auch erstmal nichts Schlechtes. Schlecht wird es dann, wenn der Egoist sich aber nur noch um sein eigenes Wohlergehen kümmert und keine zielgerichteten Entscheidungen trifft, die für die ganze Firma zum Beispiel sind. Ich. Wohin uns Egoismus bringt, das war das Thema vom Ab 21 Podcast. Frank Thelen aus der Höhle der Löwen findet, egoistisch sein im Job ist okay, wenn es um unpopuläre Entscheidungen geht, die dem Gemeinwohl dienen. Egoismus im Sinne von ich findet er total überflüssig. Franzi Kühne war mal jüngste Aufsichtsrätin in einem Unternehmen, sagt, Ellenbogen- und ich-bezogenes Verhalten haben im Job überhaupt nichts zu suchen. Körpersprache-Experte Stefan Werra sieht das ein bisschen anders. Er sagt, egoistisches Verhalten steht auch für zielgerichtet sein und daran ist per se nichts Schlechtes. Das mit Körpersprache zu unterstreichen ist auch erstmal nicht schlecht. Es wird nur dann übel, wenn der Egoist sich nur noch um sich selbst kümmert. Das findet auch die Zeit Online-Journalistin Vanessa Wu. Sie sagt, bitte weniger Selfcare und mehr für die Gesellschaft machen. Das gibt einem am Ende mehr als 5-mal im Jahr zur Kosmetik zu rennen. Recht so.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Halle. Ein nackter Spaziergänger hat sich in Halle vor den Augen der Polizei eine provisorische Hose gebastelt. Der Mann sei am Mittwochabend ohne Kleidung auf einer Einkaufsstraße unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beamte sprachen den freizügigen Fußgänger an. Dieser gab an, dass es ihm einfach nur zu heiß sei. Die Beamten konnten den Mann daraufhin überzeugen, sich aus Zeitungspapier eine Hose zu basteln. Anschließend setzte er seinen Weg mit dem provisorischen Kleidungsstück fort. Ob der Mann die Zeitung später noch gelesen hat, ist nicht bekannt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.